Epheser 1, Vers 20 in der Mitte. Nach der Klammer, die dort steht. Epheser 1, Vers 20. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Soweit. Wenn wir einen richtigen Gedanken über das Zusammenkommen der Gläubigen fassen möchten, dann müssen wir immer dabei Gottes Gedanken über seine ganze Versammlung vor Augen haben. Und wenn wir diese Gedanken Gottes über seine ganze Versammlung verstehen wollen, richtig verstehen wollen, dann müssen wir wissen, was für einen Platz der Herr Jesus in Beziehung zu dieser Versammlung einnimmt. Das sind zwei einfache, aber ich glaube, Sätze von großer, großer Bedeutung, praktischer Bedeutung. Denn leider machen wir es in der Praxis oft ganz anders. Wir gucken auf die Brüder und die Schwestern, die mit denen wir zusammen sind. Und dann wissen wir ja so viele, viele Dinge darüber nicht. Von dem einen wissen wir das, von der anderen wissen wir jenes. Und dann sagen wir, das soll die Versammlung Gottes sein. Und was dabei herauskommt, ihr Lieben, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Das wissen wir leider aus leidvoller Erfahrung, alle mehr oder weniger gut. Das ist nicht der richtige Weg, die Gedanken Gottes über die Versammlung zu verstehen und zu verwirklichen, indem ich auf die Geschwister blicke. Wobei ich dann meistens ganz vergesse, dass es keinen Bruder in der ganzen Welt gibt, von dem ich so viel Schlechtigkeiten weiß wie von mir selber. Das wird dabei geflissentlich übersehen. Aber wenn wir das mehr vor Augen hätten, wer wir in uns selber sind, und mehr vor Augen hätten, was für eine Gnade wir empfangen haben, dann würden wir schon viele, viele Dinge, die leider oft vorgekommen sind und noch immer vorkommen, die würden gar nicht passieren. Und deshalb sage ich nochmal, wenn wir etwas von dem praktischen Zusammenkommen der Gläubigen wissen wollen oder erkennen wollen, erfassen wollen, da müssen wir immer Gottes Gedanken über seine Versammlung, die aus allen wahren Gläubigen besteht, ein Leib. Das ist keine Äußerlichkeit, wenn wir sonntags morgens zusammenkommen und das Brot vor uns haben als Symbol aller Gläubigen auf der ganzen Erde. Das will der Herr immer uns daran erinnern. Aber das Zweite, und das ist noch viel wichtiger, ist, dass wir dabei nicht aus dem Auge verlieren oder erstmal verstehen, was für einen Platz Gott dem Herrn Jesus, seinem Sohn, in Verbindung mit der Versammlung gegeben hat. Und das haben wir hier gelesen. Als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Das sind Gottes Ratschlüsse. Plan, Ewigkeitsplan, kann man sagen. Das heißt Ratschluss. Und das wird uns nirgendwo so deutlich geschildert wie im Brief an die Epheser. Der Epheserbrief fängt nicht wie der Römerbrief damit an, dass wir verlorene Sünder sind, die sich selbst nicht retten können und dass Gott seinen Sohn als unsere Rechtfertigung gesandt hat. Das schreibt der Epheserbrief nicht. Das fängt ganz anders an. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Unser Blick wird in die Ewigkeit zurückgeführt. Und da fängt Gottes ewiger Ratschluss an. Sein Ratschluss ist nicht das Ergebnis unseres Versagens, dass der Herr Jesus gekommen ist, um uns zu retten. Da denken wir meistens daran nicht. Und wie schade ist das, wenn unsere Gedanken dabei stehen bleiben und wir nicht weiterkommen, als zu sagen, ich danke dir, Herr, dass du mich erlöst hast. Das ist ganz wichtig und das dürfen wir auch nie vergessen. Ich sage, wenn wir nicht weiterkommen, dann bleiben wir immer geistliche Egoisten. Kann man auch sagen. Geistliche Egoisten, die nur mit sich selber beschäftigt sind. Aber dann bleiben wir auch weit hinter dem zurück, was wir in dem Herrn Jesus und durch den Herrn Jesus empfangen haben. Der sich selbst verleugnet hat, sich selbst vollkommen zu nichts gemacht. Für uns, für dich und mich. Und so ist das in diesem Brief an die Epheser, da wird uns geschrieben, wird uns vorgestellt, die Versammlung, so wie sie in keinem anderen Brief des Neuen Testaments steht. Ist schon schwer zu verstehen, manches nicht, sagt Petrus auch. Vielleicht hat er an den Epheserbrief gedacht, wenn er geschrieben hat, dass manches von den Schriften des Apostels Paulus schwer zu verstehen ist, im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Aber es sind wunderbare Gedanken, die wir gerade in unserer heutigen Zeit, denke ich, besonders nötig haben, aber die auch dazu angetan sind, unsere Herzen mit Lob und Dank und Anbetung und mehr Liebe und Freudigkeit zur Nachfolge des Herrn Jesus zu erfüllen. Hier wird uns also, und ich will das jetzt nicht in allen Einzelheiten beschreiben, was hier in den ersten Versen steht, da wird eigentlich in den ersten 13, 14 Versen wird überhaupt nicht von der Versammlung gesprochen. Dieser Abschnitt, den wir gelesen haben, und dieser Vers hier ist der erste Vers im ganzen Brief, wo von der Versammlung Gottes, und da ist eben, wird sie gesehen als vollendet in Ewigkeit, in Herrlichkeit, die Rede ist. Wir finden dann weiter noch andere Stellen, wo von der Versammlung die Rede ist, und das ist ein wenig unser Thema an diesen Abenden. Der Herr Jesus als Haupt seiner Versammlung hier in diesem Briefe. Und die erste Stelle, die haben wir hier. Aber vorher wird uns beschrieben, dass Gottes Gedanken damit beschäftigt sind, seit aller Ewigkeit. Unsere Worte können das gar nicht ausdrücken. Dieser Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt wird nur von drei Punkten wird gesagt, dass etwas vor Grundlegung der Welt war. Dreimal kommt das vor im Neuen Testament. Einmal sagt der Herr Jesus selber in Johannes 17 zu dem Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Da wird uns ein Blick in das Vaterhaus Gottes gewährt, wo wir sehen, dass vor aller Ewigkeit der Sohn Gottes im Schoß des Vaters, so wie Johannes es schreibt, der Gegenstand der Liebe und Freude des Vaters war. So wie es in Sprüche 1, 8 im Bild von der Weisheit gesagt wird, nicht? Da war ich Schoßkind bei ihm und Tag für Tag seine Wonne. Das sind Ausdrücke, die auf die Ewigkeit bezogen gar nicht genau sind. Da gab es keine Tage, nicht? Aber sie zeigen uns etwas, zeigen uns, wie es im Himmel aussieht. Da, wo nur Liebe herrscht, ungetrübt, Licht und Liebe. Du hast mich geliebt. Das ist das Erste. Das Zweite ist in 1. Petrus 1, Vers 18 ist es, glaube ich. Wenn da steht, dass Gott den Herrn Jesus, den Sohn, zuvor erkannt hat als das Lamm ohne Fehl und ohne Flecke. Vor Grundlegung der Welt. Das heißt, im gleichen Atemzug, wie steht Johannes 17, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, wird mit den gleichen Worten gesagt, zuvor erkannt als das Lamm ohne Fehl und Flecken vor Grundlegung der Welt. Der gleiche, der der Gegenstand der Liebe Gottes des Vaters war, der ist von aller Ewigkeit zuvor erkannt, nicht zuvor bestimmt. Da gab es keine Bestimmung. Denn Vater und Sohn sind in vollkommener Harmonie und da ist nicht eine Unter- oder Überordnung. Aber der Vater hat den Sohn zuvor erkannt. Und der Sohn war von Ewigkeit bereit, diesen Rat Gottes zu erfüllen und in der Fülle der Zeit, das war vor 2000 Jahren, herabzukommen und dieses Werk zu vollbringen. Und dann die dritte Stelle, die ist hier nicht. Dass in diesem Ratschluss von Ewigkeit her wir auserwählt sind, in ihm, in diesem geliebten Sohn, in diesem ausersehenen Lamme, zuvor erkannten Lamme, vor Grundlegung der Welt. Da fängt deine Geschichte an, meine auch. Gott sei Dank dafür. Da fängt unsere Geschichte an, vor Grundlegung der Welt. Unvorstellbar und doch göttliche Wahrheit. Anbetung kann man nur dafür dem Lamme bringen. Und dann wird hier gesprochen von manchen dieser Segnungen, die wir empfangen haben, von dem Weg, auf dem das zustande gekommen ist, nicht, dass wir begnadigt sind in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Da sind wir in der Fülle der Zeit bei dem Herrn Jesus, den Gott gesandt hat auf diese Erde, der gekommen ist mit den Worten, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Dein Wohlgefallen zu tun, ist meine Lust. Und er hat es getan. Aber er kam, er der Sohn Gottes, kam nicht als Herrscher, sondern als Knecht. Er kam nicht, um zu regieren, sondern um zu gehorchen. Er wurde zwar als König, als König angesprochen, nicht? Sei gegrüßt, König der Juden, verspottet und verhöhnt. Und er hat das alles auf sich genommen, um uns Menschen zu retten aus dem Verderben. Hat sich an den Ort gestellt, den ich und du verdient hatten, um uns aus der Gewalt des Teufels, in die wir gekommen waren, durch den Sündenfall zu befreien. Und dann ist er an den, wie das im Kapitel 4 hier heißt, in die, aus der höchsten Höhe in die untersten Örter der Erde gestiegen. Das ist nicht sein Kommen auf die Erde. Und das ist auch nicht, glaube ich, mit dem Wort Grab ausgeschöpft, sondern das ist wirklich, dass er in den Tod hinabgestiegen ist. Er, die Quelle des Lebens. Ach, wie könnten wir uns damit beschäftigen, mit diesem Werk des Herrn Jesus. Das hier nur in diesem ganzen Kapitel, nur in dem einen Satz zum Ausdruck kommt, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, das dort am Kreuz geflossen ist, als der Jesus sein Leben geopfert hat, weil wir, die wir den Tod verdient hatten, nur durch seinen Tod von unserem Tode errettet werden konnten. Er hat durch den Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat und alle die befreit, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen, durch Todesfurcht der unterworfen waren. Das war sein Weg hier auf der Erde. Und jetzt fängt unser Abschnitt an und das ist jetzt das erste Thema. Als der Herr Jesus gestorben war, da sah es zunächst so aus, obwohl einige wenige sagten, ja, das war Gottes Sohn. Aber da sah es zunächst so aus, als ob alles vorbei war. Die Jünger sagten, wir aber dachten. Ja, und wir haben uns versehen, vertan. Wir aber dachten, dass er der sei, der Israel erlösen würde. An dem Tage wo sie, der Auferstehung. Aber sie wussten noch nicht, dass er auferstanden war. Und das ist, kommt jetzt hier nicht. Vers 20. Und er vorher steht, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Erst kam der Weg hinab aus der höchsten Höhe, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Unser Herr, unser Erlöser. Und jetzt kommt der Weg, der umgekehrte Weg. Jetzt geht es immer höher. Aber jetzt, was wir hier finden, ist etwas, und da muss ich etwas zu sagen, was wir uns gut merken müssen, wenn wir es nicht schon wissen. Das ist, dass der herabgekommen ist. Wer war das? Wer ist herabgekommen? Wir sagen oft der Herr Jesus. Aber wenn wir es genau sagen, dann müssen wir sagen, es war der ewige Sohn Gottes, der aus dem Himmel herabgekommen ist und Mensch geworden ist und hier als Mensch den Namen Jesus annahm. Jehova ist Rettung. Und als Mensch gestorben ist. Und wer derjenige, der jetzt wieder auferweckt wurde, das war nicht ein Gott, war nicht Gott, der Sohn Gottes. Mit Ehrfurcht gesagt, der konnte nicht sterben. Gott ist nicht gestorben, sondern es war der Mensch. Der ist auferweckt worden. Und der ist zu seiner Rechten, zu Gottes Rechten gesetzt worden. Das heißt, so wie der Herr Jesus jetzt dort im Himmel ist, war er nicht vor aller Ewigkeit dort. Warum ist das so wichtig?
Weil in Hebräer 6 steht, dass er als Vorläufer für uns dort eingegangen ist. Vorher, wenn ich das so in aller Schlichtheit, aber auch in aller Ehrfurcht sagen darf, war er und er ist von Ewigkeit als Gott, der Sohn, im Schoß des Vaters.
Aber derjenige, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, das ist ein Mensch, der Mensch Christus Jesus, dieselbe Person, aber als Mensch. Und deshalb ist er unser Vorläufer, weil dort jetzt im Himmel ein Mensch ist, wo noch nie ein Mensch gewesen ist. Und deshalb, weil er der Sieger ist, ist er unser Vorläufer. Aber das ist hier nicht das Thema. Ich sage es nur, um zu zeigen, was das beinhaltet. Er setzte ihn zu seiner Rechten. Gott sagt zu dem Menschen Jesus Christus, der von auf der einen Seite sein Sohn ist, aber er sagt nicht zu ihm als Sohn, sondern als Mensch, setze dich zu meiner Rechten. Das lesen wir schon im Psalm 110. Das war eine Weissagung des Propheten David, der schon 1000 Jahre vorher geweissagt hatte von dem Herrn Jesus. Setze dich zu meiner Rechten. Das waren die Worte Gottes. Und die gingen jetzt in Erfüllung. Jetzt wurde der Herr Jesus aus dieser Erniedrigung, in die er sich hinabbegeben hatte, um unseretwillen, auch um unseretwillen, aber nicht nur, um seinetwillen auch, zu seiner Ehre und Verherrlichung, Herr, emporgehoben. Und sitzt dort jetzt, er setzte ihn zu seiner Rechten, in den himmlischen Örtern. Der Ausdruck Rechte, zu seiner Rechten, das heißt an seine rechte Seite. Und der Platz an der rechten Seite, das ist schon immer so gewesen, weiß nicht, wie das heute so bei den Jüngeren aussieht, aber es war immer so, dass der Platz an der rechten immer der Ehrenplatz ist. Bei Gott, sehen wir hier, und auch bei den Menschen. Das heißt, aber wenn wir das bedenken, dass Gott den Platz der höchsten Ehre und Herrlichkeit zu vergeben hat und sagt zu seinem Sohn als Mensch, der sich so erniedrigt hat, setz du dich zu meiner Rechten. Das ist jetzt dein Platz. Und dahin dürfen wir blicken. Dahin werden unsere Blicke gelenkt. Als allererstes. In den himmlischen Örtern. Dieser Ausdruck kommt ja 5-mal im Epheserbrief vor und zeigt uns immer, dass alles, was wir haben und sind, nicht mit dieser Erde in Verbindung steht. Das ist auch so ein wichtiger Punkt heute, nicht? Muss ich bei mir selber sagen. Nicht? Wie sind unsere Gedanken oft so sehr nur noch mit dieser Erde beschäftigt? Da ist noch nicht mal die Welt damit gemeint, nicht? Sondern die Erde. Nein, himmlische Erde. Da sind unsere Segnungen, Kapitel 1, Vers 3, da ist der Herr Jesus. Ja, da sind wir selbst schon im Glauben, Kapitel 2, Vers 6. Nicht? Und dort sind die Mächte, denen die Versammlung vorgestellt wird, zur Bewunderung, Kapitel 3. Und dann zum Schluss, da sind auch andere Mächte, mit denen wir einen Kampf zu kämpfen haben. Nicht? Die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Könnte mancher sich fragen, wie kommen die denn dahin? Die waren immer da. Sind noch nie woanders gewesen. Das sind die gefallenen Engel. Satan in ihrer Mitte. Im Himmel
in den himmlischen Ort. Und dann, hier steht ja nicht Himmel, hier steht auch nicht Vaterhaus, hier steht himmlische Örter. Das, und Satan ist ein himmlisches Geschöpf, immer gewesen, wird auch nie was anderes sein. Wir sind keine himmlischen Geschöpfe, wir sind irdische Geschöpfe. Und deshalb ist Satan nicht in der Hölle. Vielleicht existiert die Hölle noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass die Hölle bereitet ist für den Teufel und seine Engel. Und das sagt der Herr Jesus am Anfang des tausendjährigen Jahres. Das steht also noch bevor. Geht hin in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engel. Aber da steht nicht, wann das bereitet ist. Der Teufel ist nicht in der Hölle. Noch viel weniger ist er der Fürst der Hölle, nicht, wo man so die Welt das so lächerlich hinstellen will, als ob er es in der Hölle zu sagen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Er wird der größte Gegenstand sein, der diese Höllenqualen erduldet. Aber jetzt versucht er, möglichst viele dahin mit hineinzuziehen. Aber nichts vom Chef der Hölle. Es ist derjenige, für den das ewige Verderben in erster Linie von Gott bestimmt ist. Und alle, die ihm nachfolgen, die zieht er mit sich in dieses Verderben hinein. Himmlische Örter, da ist er jetzt. Deshalb kann er uns bei Gott verklagen. Nicht? Das hat er bei Hiob getan. Und das wird er auch in der Drangsalzeit der Zukunft tun. Nicht? Warum soll er es jetzt nicht tun? Er tut es jetzt auch nicht. Aber wir haben jemanden, und das ist eben der zur Rechten Gottes. Nicht? Da ist der Herr Jesus zur Rechten Gottes. Unser hoher Priester, unser Sachwalter. Das ist auch der Platz zur Rechten. Nicht nur der Platz der höchsten Macht, auch wenn wir uns manchmal so schwach und elend fühlen. Dann schau auf den Herrn Jesus. Nicht? Hinschauend auf Jesus. Der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes. Dahin müssen wir blicken. Das wird uns hier vorgestellt. Oder wenn es in Kolosser 3 heißt, nicht dem sehr ähnlichen Brief, dem Epheserbrief, so ähnlichen Brief, Kolosser 3, nicht? Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Er setzte ihn zu seiner Rechten, ihr Lieben. Das ist unsere Blickrichtung, nicht die Geschwister. Wir wollen das mal alles etwas praktisch auch sehen, nicht? Nicht die negativen Seiten bei den Geschwistern, auch nicht letzten Endes mein eigenes Versagen. Ich will das mal als Fußnote anknüpfen, dass ich hier mit diesen Ausdrücken nicht sagen will, dass man diese Dinge nicht zu seiner Zeit und in rechter Weise behandeln muss, im Selbstgericht und auch in der Versammlung. Aber das ist nicht unsere ständige Blickrichtung oder das Übel in der Versammlung, das Negative in der Versammlung. Das ist nicht unsere Blickrichtung, sondern unsere Blickrichtung ist nach oben. Und wenn das so wäre, bei uns allen, würde dann nicht vieles gar nicht erst passieren. Wenn wir alle nach oben blicken, dann würden die Sticheleien untereinander nicht sein. Und wenn wir nach oben blicken, dann würden wir auch von diesen Sticheleien nicht so getroffen werden. Und dann würden wir auch das, was behandelt werden muss, nicht als ein Thema für sich sehen, das muss jetzt gemacht werden, sondern wir würden es aus der Kraft, die nach oben uns zieht, so behandeln, wie es behandelt werden muss, aber nicht als etwas, was uns jetzt nur noch beschäftigt. Ich sage nochmal, nicht, dass wir das beiseite lassen dürfen, aber es geht darum, aus welch einer Sicht wir die Dinge der Versammlung betrachten. Hinschauen auf Jesus, zur Rechten Gottes, ihr Lieben. Da gibt es auch Trost für uns selber, wenn wir denken daran, dass er dort unser hoher Priester ist, nicht, dass wir Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist nicht das Thema hier, aber es ist alles mit dem Platz zur Rechten Gottes verbunden. Und schließlich, Hebräer 10 sagte auch noch, dass der Herr Jesus sich gesetzt hat zur Rechten Gottes und fortan wartet. Das ist auch zur Rechten Gottes. Da steht zwar hinzugefügt, bis seine Feinde gelegt sind zum Schemel seiner Füße. Das kommt hier gleich noch. Das ist das tausendjährige Reich. Darauf wartet der Herr. Warum, werden wir gleich sehen. Aber davor passiert noch etwas anderes. Sollte der Herr darauf nicht auch warten? Ausharren auf das Kommen, das Gott ihm gewährt, um die Seinen heimzuholen? Das ist auch mit dem Platz zur Rechten Gottes verbunden. Was für einen Platz haben wir, was für einen Ort, zu dem wir hinblicken dürfen. Ihr Lieben, und wir dürfen uns ruhig mal fragen, wann habe ich das in dieser Weise, in diesem Bewusstsein, dass dort mein Herr an dem Platz der höchsten Herrlichkeit und Macht ist, auch wenn ich noch so elend bin, sich befindet und mich dadurch stärken und trösten lassen. Gott stellt es uns nicht nur hier vor. Lies mal die Stellen durch im Neuen Testament, wo steht, dass der Jesus zur Rechten Gottes ist. Das sind wunderbare Stellen. Eine davon haben wir hier. Und dann wird gesagt, was hier der Hauptgedanke ist, nämlich, dass er über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, erhoben ist. Und zwar nicht nur in der gegenwärtigen Zeit, sondern auch in der zukünftigen Zeit, das heißt bis zum Ende des tausendjährigen Reiches. Das ist hier mit dem zukünftigen Zeitalter gemeint. In der Ewigkeit, da lesen wir in 1. Korinther 15 etwas. Wenn aber, wollen wir das mal lesen, 1. Korinther 15, wo wir übrigens auch in Vers 27 ähnliche Worte finden wie hier, ist 1. Korinther 15, Vers 27, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Das finden wir hier ja in Vers 22, nicht? Und hat alles seinen Füßen unterworfen. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Das ist Gott. Gott, der Jesus als Mensch. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Das ist das Ende des tausendjährigen Reiches. Im tausendjährigen Reich wird der Herr Jesus diesen Platz, den er jetzt vor unseren geistlichen Augen einnimmt, in aller Öffentlichkeit einnehmen und wird regieren in Herrlichkeit, in Gerechtigkeit und in Frieden 1000 Jahre auf dieser Erde. Das wird sozusagen das Ende der Weltgeschichte sein. Viele Leute denken tatsächlich, jetzt am Ende des Jahres geht die Welt unter. Nicht? Habe ich schon ein paar Mal gehört. Allen Ernstes. Ältere Leute, geht jetzt die Welt unter? Geht nicht unter. Die wird noch mindestens 1000 Jahre existieren, aber nicht viel länger. Dann wird sie tatsächlich, wie 2. Petrus 3 sagt, nach dem tausendjährigen Reich im Brande aufgelöst werden. Und die Elemente auf ihr werden im Brande zerschmelzen. Und die Werke auf ihr werden verbrennen. Aber bevor das passiert und dann ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt, wird der Herr Jesus die Weltgeschichte sozusagen beenden. Nicht Satan. Nicht die das Verderben der Welt, so wie es jetzt ist, wird sozusagen die Endphase der Weltgeschichte bilden. Ich sage das mal ganz schlicht und einfach, das lässt Gott mit seiner Schöpfung nicht zu. Das erlaubt Gott nicht, dass das, was er geschaffen hat, in solch einem moralischen Verderben Jahrhunderte und Jahrtausende lang weitergeht, wie es jetzt der Fall ist. Nein. Der Jesus kann schon bald kommen. Ist ja nicht das Thema hier, aber ich will das doch mal in ein, zwei Sätzen sagen. Der Jesus kann jeden Augenblick kommen. Und dann wird das Verderben, was wir um uns herum sehen, nur noch galoppierend zunehmen. Aber dann wird der Herr Jesus danach wieder erscheinen. Und dann wird dieses mit uns zusammen. Und dann wird er diese 1000 Jahre in Gerechtigkeit und Frieden und Herrlichkeit herrschen. Und das wird sozusagen die Endphase dieser Schöpfung sein. 1000 Jahre scheint uns eine lange Zeit. Für Gott ist es wie ein Tag. Und ein Tag wie 1000 Jahre. Aber 1000 Jahre wird Gott sozusagen auf dieser Erde
beweisen, dass es doch geht, dass die Menschen in Frieden miteinander leben. Dass es doch geht, dass es Gerechtigkeit auf dieser Erde gibt. Je älter man wird, desto mehr stellt man ja fest, dass es im Augenblick beides überhaupt nicht gibt. Und auch nicht geben kann. Weil Satan der Fürst und Gott dieser Welt ist, der überhaupt kein Interesse an Gerechtigkeit hat und sein und Frieden hat, sondern im Gegenteil, und seine Werkzeuge es auch nicht haben, auch wenn sie die Worte immer im Munde führen, weil sie natürlich politisch sehr interessant sind, nicht? Friede und Gerechtigkeit. Aber es gibt keine. Aber der Herr wird es tun. Und zwar dadurch, dass er regiert. Aber das kann er nicht mit unwiedergeborenen Menschen machen und deshalb wird das tausendjährige Reich nur mit Neugeborenen beginnen. Aber selbst diese tausend Jahre werden zeigen, dass der Mensch, wenn er sich nicht bekehrt, von Natur unverbesserlich ist. Und deshalb wird am Ende Satan nochmal einmal Erfolg haben, aber nur kurz und dann wird er für ewig gerichtet werden. Das wird das Ende der Welt sein. Aber dazu diesen Triumph Gottes mit seinem Sohn, unserem Herrn, der steht hier vor uns, nicht? Dass der Herr Jesus jetzt schon für uns diesen Platz im Himmel hat. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft. Da sind also alle Formen von Herrschaft und von Regierungen, die es je auf dieser Erde und in der ganzen Schöpfung, auch unsichtbare, gegeben hat und geben wird mit gemeint. Und der Herr steht darüber. Über. Er steht darüber. Hier wird das uns als Gottes Ratschluss vorgestellt, als ob es schon vollendet wäre. In Hebräer 2, da sehen wir, dass das noch nicht so ist. Hebräer 2, da wird uns auch dieser Psalm wieder angeführt. Hebräer 2, Vers 8. Ja, Vers 7 lesen wir schon, weil da eben auch der Weg beschrieben wird, den wir eben schon geschildert haben. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Das war auf der Erde, als er hier war. Golgatha. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke seiner Hände. Das ist das, was wir jetzt hier im Epheserbrief haben. Er setzte ihn zu seiner Rechten und hat ihm alles seinen Füßen unterworfen. Da haben wir jetzt schon das dritte Mal in diesem Neuen Testament, sind auch alle drei Male, wo der Psalm 8 angeführt wird. Psalm 8, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre und so weiter, alles seinen Füßen unterworfen. Dreimal wird das angeführt. Epheser, 1. Korinther 15 und hier. Und hier wird uns aber etwas, und jedes Mal heißt es, ist etwas anderes. Nicht? In 1. Korinther 15 wird gesagt, dass nicht alles ihm unterworfen ist, sondern dass der ausgenommen ist, Gott, der ihm alles dies unterworfen hat. Und hier wird gesagt, wird eine Einschränkung bezüglich der Zeit gemacht. Hier wird gesagt, wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen. Vers 9, Vers 8. Wir sehen es noch nicht, weil der Herr noch nicht erschienen ist im tausendjährigen Reich. Dann werden wir es ihm alles unterworfen sehen. Aber was wir wohl sehen, das ist in Vers 9. Wir sehen aber Jesum mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist, was wir auch hier vor Augen haben. Aber hier werden uns diese Einschränkungen nicht gemacht, weil uns hier nur im Epheserbrief der Ratschluss Gottes vorgestellt wird. Der Herr Jesus hat diesen seinen Platz der Ehre und Herrlichkeit und Macht zur Rechten Gottes schon eingenommen. Und er wird auch all die Dinge, die wir betrachtet haben, die hier nicht erwähnt werden, die werden alle in Erfüllung gehen, so wie bisher auch alle Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. Und hat, jetzt kommt noch in Vers 22 ein zweites, erstens, er hat ihn gesetzt über alle. Das heißt, erhaben über alles. Aber jetzt wird es noch deutlicher. Vers 22, und hat
alles seinen Füßen unterworfen. Das ist, wie gesagt, die Anführung aus dem Psalm 8, so wie setze dich zu meiner Rechten, eine Anführung aus Psalm 110 war. Es ist alles vorausgesagt. Wenn wir das mal lesen im Psalm 8. Und diese Anführung ist, wie gesagt, dreimal im Neuen Testament erwähnt. Wenn wir das mal lesen im Psalm 8, dann sehen wir, dass es sich auf den Herrn bezieht. Vers 4. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht hast? Dass der Herr Jesus in seiner Erniedrigung als Mensch und Menschensohn, denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Ehre und Pracht hast du ihn gekrönt. In diesem einen Vers wird die Erniedrigung des Herrn Jesus in seiner Menschheit und sein Werk am Kreuz von Golgatha erwähnt und in der zweiten Hälfte sofort seine Verherrlichung im Himmel in einem Satz zusammengefasst. Und dann Vers 6, du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Das ist dieses, hast alles seinen Füßen unterworfen. Das ist das Zitat aus diesem Psalm hier. Ihr Lieben, das ist der Platz, den Gott seinem Sohn dafür gegeben hat, dass er sich so erniedrigt hat, dass er herabgekommen ist, um Menschen aus der Gewalt des Teufels, der sich selber erhoben hat, der den Menschen dazu gebracht hat, sich selbst zu erheben. Dazu hat der Herr Jesus sich erniedrigt, um uns da herauszureißen und um die Welt einmal zu befreien von der Macht dieses angemaßten Herrschers des Satans. Und jetzt hat Gott gesagt, dafür als Lohn werde ich dir jetzt alles unterwerfen. Im Augenblick ist Satan der Gott dieser Welt. 2. Korinther 4 sagt das ganz deutlich, in welchen Satan der Gott dieses Zeitlaufs den Sinn verblendet hat. Und der Jesus sagt selbst von Satan in Johannes 16 nicht, dass er der Fürst dieser Welt ist, nicht? Der Herrscher dieser Welt. Das sind sozusagen die beiden stärksten Ausdrücke, die über die Position des Teufels sprechen, nicht? Dass er der Fürst, der Herrscher dieser Welt ist. Nicht Clinton und nicht Yeltsin und nicht, was weiß ich. Das sind nicht die Herrscher dieser Welt. Satan, er ist der Herrscher dieser Welt. Und alle Menschen, die nicht gläubig sind, sind seine Marionetten. So sieht das aus. Und er ist der Gott dieser Welt. Das heißt, dass er derjenige ist, der von allen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, angebetet wird. So sieht Gott diese Welt. Sehen wir sie auch immer so? Wir müssen leider bekennen, dass wir oft ganz andere Gedanken über diese Welt haben. Jetzt spreche ich nicht mehr von der Erde, sondern von der Welt. Aber es ist wichtig, dass wir das immer vor Augen haben, dass sie nur einen Gott hat, Satan, und dass sie nur einen Fürsten kennt, den Satan. Ich spreche von den Menschen, die ungläubig auf dieser Erde leben. Das ist die Welt. Das wird Gott nicht so lassen. Er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles gegeben. Diese Herrschaft Satans wird ein Ende haben. Und dann wird der herrschen, der sich diese Herrschaft erworben hat durch sein Werk am Kreuz. Der sich das erworben hat, weil er uns Menschen aus dieser Gewalt befreit hat. Und wir sehen, dass da eigentlich zwei Linien zu erkennen sind. Die eine ist die, dass er Verlorene, die für ewig verloren unter Satans Einfluss ewig verloren waren, gerettet hat, um sie ewig zu segnen. Aber die andere Linie ist die, dass er eine Schöpfung, die Gott vollkommen geschaffen hatte und die unter Satans Anführung aus der Abhängigkeit von Gott losgelöst wurde, abgerissen wurde, dass er sie wieder unter Gott zurückführt. Die erste Linie ist eine ewige Linie.
Die geht bis in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit werden die Gläubigen gesegnet werden. Die zweite Linie ist eine zeitliche Linie. Die bezieht sich auf die Schöpfung, die einen Anfang hatte, und sie wird enden mit dem Ende dieser Schöpfung. Und beides finden wir vereint. In beidem ist der Herr Jesus das Haupt und hat ihn als Haupt über alles. Das haben wir jetzt gesehen, dass er das Haupt über alles ist. Da steht tatsächlich der Kopf über alles. Das Haupt über alles. Das ist Gottes Plan. Und den Platz hat er schon eingenommen. Und als solcher ist er auch der Versammlung gegeben. Hier steht zwar nicht als Haupt, aber es ist, er ist als Haupt über alles, als solcher, der Versammlung gegeben. Nicht die Versammlung ihm gegeben, sondern er der Versammlung. Können wir das verstehen? Er ist ihr auch eben als Haupt gegeben. Das finden wir in Kapitel 4 ja nicht. Er ist das Haupt. Aber was für ein Haupt, ihr Lieben. Was für ein Kopf. Ich sage das mit aller, damit es eindringlicher ist, aber in aller Ehrfurcht. Was für ein Kopf hat die Versammlung Gottes im Himmel. Da kann kein menschlicher Kopf dran zippen. Und da sehen wir auch, dass die menschlichen Köpfe überhaupt nichts ausrichten dürfen. Dass jeder menschliche Kopf, der sich irgendwo betätigen will, als solcher, dass der auf einem absoluten Irrwege ist. Paulus sagt, seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Er richtete sie, die Gläubigen, zu dem Kopf, zu dem Haupt. Und Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Da lesen, da ist kein Platz für menschliche Köpfe. Das ist auch eine wichtige Lektion. In jeder örtlichen Versammlung besteht die Gefahr, dass da menschliche Köpfe hochkommen. Sie müssen weg. Da gibt es keinen Platz für menschliche Köpfe. Sondern nur Platz für solche, die sagen, seid meine Nachahmer gleich wie ich Christi. Das ist unser Weg. Und auch nicht insgesamt nicht. Die Führer sind nur dadurch Führer, dass sie Vorbilder sind, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Und durch das Letzte verschwindet ihre Persönlichkeit total. Wenn eine Persönlichkeit in den Vordergrund tritt, dann ist schon etwas verkehrt. Als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Seht ihr, ihr Lieben, dass diese Dinge, wo vielleicht manche am Anfang denken möchte, oh, das ist aber ziemlich theoretisch. Es ist nicht theoretisch. Es ist, dass ein Blick in das Herz Gottes bezüglich von Gedanken, die sicherlich weit unser irdisches auf materielles und vielleicht noch gefühlsmäßiges, oft ausgerichtetes Denken hinausgehen, genug nehmen können. Das ist unser Hauptgelegenheit. Und er wird für seine Versammlung Sorge tragen. Und lasst uns das nicht aus dem Auge verlieren. Er lässt seine Versammlung nicht im Stich, so wie er das Haupt über die zeitliche Schöpfung ist. Und das wird, die Linie wird einmal ein Ende haben. Er wird nicht immer das Haupt über alle Dinge sein, denn diese Dinge werden einmal ihr Ende finden. Aber das Haupt der Versammlung, das wird er in Ewigkeit bleiben, denn sie wird in Ewigkeit was sein? Sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Zwei Dinge werden gesagt. Sein Leib. Haupt, Kopf, Leib. Kann man gut verstehen, nicht? Weil jeder von uns einen hat. So ist Gott bemüht, uns zu zeigen, guck mal, wie dein Körper funktioniert. Das weißt du ja nicht. Geht alles hier aus, nicht? Vom Kopf. Nicht? Soll es jedenfalls. Wenn es nicht ist, ist schon schlecht bestellt. Der regiert. Das Gehirn, das ist die Zentrale, nicht? So ist es mit der Versammlung. Da ist nur ein Haupt im Himmel. Ein Haupt, das so erhaben, so herrlich ist, wie wir es eben gesehen haben. Das ist unser Haupt des Leibes. Mit dem binden wir nicht eine theoretische Verbindung, die man gar nicht begreifen kann. Mach mal, kannst du deinen Kopf von deinem Leib losmachen? Kann man das?
kein Millimeter, dann ist der Mensch nicht mehr am Leben. Das heißt, es gibt überhaupt kein größeres, eindringlicheres Bild von Einheit als einen menschlichen Körper. Glieder kann man von uns, unserem Körper, der kann manches Glied entbehren. Aber den Kopf, man kann auch manches ersetzen heute. Sind auch schon dabei, die Köpfe, aber das geht. Die Verbindung, die zwischen dem Kopf und dem Körper besteht, ich will nicht abstreiten, dass es vielleicht irgendwann mal gelingt, es doch zu schaffen. Also der Mensch, das heißt, die Menschen, manche haben ja gesagt, der Mensch kommt nie zum Mond. Ich weiß nicht, unsere Großeltern, da waren viele, die gesagt haben, auf Mond werden sie nie kommen. Man soll mit sowas vorsichtig sein. Gott hat den Menschen ungeahnte Fähigkeiten gegeben. Aber das ändert überhaupt nichts, selbst wenn man mal einen Menschen einen anderen Kopf aufsetzen würde oder könnte, ändert das überhaupt nichts an diesem Bild, dass es im Grunde die größte und eindringlichste Darstellung von Einheit ist, die es gibt. Aber auch von Einheit und Funktion. Nicht? Es ist ja nicht nur Einheiten, eine Eisenkugel ist ja auch Einheit. Nicht? Aber hier ist ja etwas Lebendiges, etwas Funktionsfähiges da. Und das möchte Gott in dieser Versammlung sehen, nicht? Welche sein Leib ist. Hier wird nur von dieser Einheit gesprochen. Nicht von den Gliedern, wird im Epheserbrief überhaupt fast nicht von gesprochen. Nur ein einziges Mal kommt das Wort vor. Nicht? Und dann noch in Kapitel 5, Vers 30, ganz am Ende. Wir sind Fleisch von seinem Glieder, seines Leibes, Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Das ist die eine Seite, der Leib Christi, der uns hier vorgestellt wird, wie das nächste zeigt, als Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, so wie es in der Herrlichkeit des Himmels einmal sein wird. Hier auf der Erde kann man wohl nicht sagen, dass die Versammlung seine Fülle ist. Sie ist gar nicht vollständig. Und Fülle bedeutet ja zunächst mal schon mal Vollständigkeit. Viele Gläubige sind schon abgetreten, sind schon im Paradiese. Sie sind nicht mehr auf der Erde. Und es werden mit Sicherheit, jede Sekunde kommen Menschen zum Glauben und werden wieder dem Leibe zugefügt. Das heißt, die fehlen noch, wenn er noch nicht in diesem Augenblick kommt. Wenn man dann sieht, die Mangelhaftigkeit in der Verwirklichung dieses einen Leibes, nicht? Wo sind die Gläubigen alle zerstreut? Dieser Gedanke, sein Leib, die Fülle, das ist jetzt nicht, noch nicht vorhanden. Aber es wird sein. Weil wir hier den Ratschluss Gottes vor Augen haben. Sieht er sie schon so, wie sie in alle Ewigkeit sein wird? Genau wie der Herr schon in dem Platz gesehen wird, wird sie uns auch hier vorgestellt. Aber wie kann sie denn die Fülle dessen sein, der alles in allem erfüllt? Dass der Jesus alles in allem erfüllt, das haben wir eigentlich schon mit vielen Worten gesagt, dass er den gesamten Ratschluss und Plan Gottes eigentlich schon erfüllt hat auf Golgatha. Dass er in der Praxis auch die Gedanken Gottes im tausendjährigen Reich ja bis in Ewigkeit erfüllen wird, haben wir schon betrachtet. Aber wir haben auch gesehen, dass alles von seiner Größe und Herrlichkeit erfüllt sein wird. Die Erde wird voll sein der Erkenntnis Gottes, aber auch von seiner Herrlichkeit. Wie kann denn diesem noch etwas als Fülle dienen? Und man könnte auch übersetzen oder als Erklärung angeben, wenn das es hier heißt, die sein Leib ist, die Vervollständigung dessen, der alles in allem erfüllt. Kann denn derjenige, der Jesus, unser Herr, der selber alles in allem erfüllt, noch etwas zur Vervollständigung, was ihm zur Fülle dient, bekommen? Bei dem Leib ist das ja ganz deutlich. Ein Kopf ohne Körper ist nichts. Das Bild steht aber vor uns. Wir dürfen das nicht so übertragen, als ob der Herr ohne die Versammlung nichts ist. Das ist damit nicht gemeint. Es ist nur das Bild. Der Kopf ohne den Leib, ihm fehlt etwas. Und so ist die Versammlung tatsächlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wie kann sie es denn sein? Ist sie so herrlich? Ist sie so gewaltig? Wisst ihr was? Ich glaube, dass in der Versammlung die Versammlung dem Herrn Jesus nichts mehr hinzufügen kann. Außer eins. Und das liegt gar nicht in ihr selber. Und das ist, dass wenn wir jetzt von der Herrlichkeit und der Macht und der Größe des Herrn Jesus als verherrlichter Mensch im Himmel gesprochen haben, da fehlt es. Es fehlt etwas. Und das ist eben die Versammlung. Als der größte und herrlichste und vollkommenste sichtbare Beweis seiner Liebe. Das ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wo wäre, Gott ist Licht, aber Gott ist auch Liebe. Wo wäre etwas von der Liebe Gottes in Ewigkeit zu sehen, wenn ihm die Versammlung fehlen würde? Kapitel 5 sagt es uns, und damit wollen wir schließen. Kapitel 5, Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Da haben wir es. Sie ist nicht nur der Einzelne, nicht nur wir alle zusammen, sondern die Versammlung als solche ist der Gegenstand seiner Liebe. Er hat sich selbst für sie hingegeben, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, das ist die gegenwärtige Zeit, das will er auch durch das Wort heute Abend erreichen, mit etwas erreichen. Damit er die Versammlung, jetzt kommen wir wieder in Epheser 1, sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Das ist der Beweis, der ewig lebende Beweis seiner Liebe. Und durch sie die Fülle dessen, der selbst alles in allem erfüllt. Ihr seht, das sind Gottes Gedanken über seine Versammlung. Wie weit sind wir oft davon, bin ich oft davon in der Praxis meiner Gedanken, Überlegungen entfernt. Das in ihr zu sehen. Und ich sage nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn wir über unser örtliches Versammeltsein einen rechten Gedanken und rechte Praxis haben wollen, müssen wir die Gedanken Gottes über sie, seine Versammlung vor Augen haben. Sonst betrachten wir sie nicht mit den richtigen Augen. Aber wenn wir diese Versammlung Gottes, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, richtig verstehen wollen, können wir es nur, wenn wir sehen, wer das Haupt ist. Der Jesus. Und auf ihn lasst uns blicken. Hinschauen.